Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir so wieder zusammenkommen dürfen, dass wir auch diesen Abend vor uns haben und wissen, dass du auch in diesem Rahmen unter uns bist, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du uns dein Wort gibst für den Tag, an dem wir leben und an dem wir einiges vor uns haben. Und so gehst du mit uns hinein, auch in die neue Woche, die vor uns liegt. Wir freuen uns auf dein Wort. Wir danken dir, dass du uns leitest und segnest und bitten dich jetzt um dein Reden und um deine Gegenwart. Gelobt seist du. Amen. Die Losung für morgen, das ist ja nach wie vor mein Programm für Sie, für euch, und das wollen wir auch so weiterhalten. Für morgen aus Psalm 143, Vers 8, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Ein Wort aus einem der Psalmen Davids, nicht irgendeinem Psalm, sondern einem der Bußpsalmen Davids, der in diesen besonderen Psalmen ja aus den Tiefen heraus auch seine Not herausschreit, seine Verzweiflung auch deutlich macht oder auch seine Schuld sehr eindeutig bekennt und als ein Sünder in die Gegenwart Gottes tritt und ihn so um seine Weisung, um sein Wort, um seine Klarheit bittet. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Mein erster Gedanke war, was hören wir eigentlich früh am Morgen zuerst? Das wird ja sehr unterschiedlich sein. Die einen hören einfach nur einen schrillen Wecker, der sie aus dem Schlaf zerrt, irgendeinen voreingestellten Radiosender, dessen Geplärre sie aus dem Bett treibt. Da mag es verschiedene Varianten geben. Irgendein elektronisches Gerät, das ihnen präzise sagt, dass sie ins Büro, in die Firma, in die Schule oder sonst irgendwo hin müssen. Und von da an läuft eigentlich das Programm im Minutentakt, in der Regel 30 Minuten aufstehen, wenn man schon mal aufgewacht ist, vielleicht die Dusche und dann ein schnelles Frühstück, vielleicht den sogenannten Keks, den geistlichen Keks am Morgen. So hat es ein lieber Bruder einmal gesagt, wenn es nicht mehr reicht für die Bibellese, für das kräftige Brot des Wortes, dann wenigstens einen geistlichen Keks. Und damit meinte er diese Losung. Ja, so im Vorbeigehen schnell noch ein kleines Wort mitnehmen, das mag manchmal so sein, aber das ist nicht die Regel und das ist nicht der eigentliche Gedanke. Was ist der erste Gedanke am frühen Morgen? Welche Stimme hören wir? Ich höre früh am Morgen als erstes immer die Stimme einer Amsel. Darauf bin ich konditioniert. Ich brauche schon seit Jahren keinen Wecker mehr. Wenn die erste Amsel einen Ton von sich gibt, dann bin ich wach. Das kann um 4 sein oder um 4:30 und dann beginnt mein Tag. Nicht, weil ich so fleißig bin, sondern weil ich so konditioniert bin auf den Ton einer Amsel, auf eine ganz bestimmte Frequenz. Und das funktioniert. Das ist das, was ich zuerst höre. Aber ich freue mich sehr, dass ich früh am Morgen diese Stunden habe, dass ich diese Zeit habe, dass ich mich nicht aus dem Schlaf quälen muss, sondern dass beim ersten Ton der Amsel ich wach bin und dann weiß, jetzt habe ich richtig Zeit. Das ist ein Luxus, Zeit zu haben, früh am Morgen. Kein Telefon, kein Gerät, sondern einfach nur Zeit für die Stille, fürs Bibellesen und in den Tag hinein zu starten und manches zu bedenken, was alles zu bedenken ist. Womit fangen wir den Tag an? Was ist das Erste, was wir am Morgen hören? Das ist nicht so unwichtig, wie wir in den Tag hinein starten. Von Jesus wissen wir, dass er früh am Morgen die Einsamkeit gesucht hat. Er ging auf einen Berg, er ging in eine Stille, er ging in die Abgeschiedenheit, um zu beten. Es gab dabei in aller Regel keine Zeugen, die uns hätten sagen können, wie das denn gewesen ist, wenn Jesus zu seinem Vater ging, wenn der Sohn zum Vater geht, in die Stille, ins Gebet. Aber dass es eine intensive Begegnung war zwischen Vater und Sohn, davon können wir ausgehen. Dass es eine sehr, sehr eindeutige Begegnung war, wo die zwei in einem Geist miteinander geredet haben. Also nicht nur eine Einbahnstraße, einer redet und der andere bleibt stumm, sondern dass es eine Begegnung war zwischen Vater und Sohn. Und da ist natürlich die Frage, wie ist das bei uns? wenn wir in den Tag hinein starten, ob wir mit ihm oder ohne ihn in den Tag gehen, ob wir nur unsere Einbahnstraße nutzen, unsere Gebetslisten abarbeiten, alles ihm sagen, was zu sagen ist, oder ob wir auch Zeit haben, dass er zu uns reden kann, dass es eine Begegnung wird mit dem Vater im Himmel. Manchmal sagen Menschen, die ebenfalls in solch einer sehr intensiven Beziehung zu Jesus und zu ihrem Vater leben und stehen, Gott hat mit mir und zu mir gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Anfangszeit meines Glaubens dann immer ein wenig irritiert, vielleicht gelächelt habe und irgendwie Zustimmung signalisiert habe, aber zugleich auch völlig ahnungslos war, was das eigentlich bedeutet, wenn Gott zu einem spricht. Wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt, Gott hat ganz klar mit mir geredet und mir gesagt, wo es lang geht, er hat mir etwas gezeigt, er hat mir eine Tür geöffnet. Und ich hatte den Eindruck, bei anderen Leuten passieren lauter Dinge, permanent passiert irgendwas, dass Gott redet und handelt und irgendetwas tut. Und mein Eindruck war, dass ich da in den Tag hineingehe und da passiert eigentlich eher wenig. Und so mag es manch einem gehen, vor allem Menschen, die noch relativ neu im Glauben stehen, da ist das eine wichtige Frage. Meine Konfirmanden haben diese Frage eigentlich immer gestellt. Wenn wir Bibel gelesen haben miteinander, dann war irgendwann die Frage, wie das denn war mit dem Hören. Denn in der Bibel heißt es ja immer wieder, und Gott redete und sprach. Immer wieder diese Formulierung, Gott redete und sprach, und irgendwann kommt ja die Frage, wie war denn das, wenn Gott redete und sprach? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Gott mit einem Abraham, mit einem Mose, mit einem David, mit einem der Propheten geredet hat? War da irgendetwas, was man hören konnte, eine Stimme, die man hören konnte? Und zugleich setzt es ja eine Möglichkeit, eine Fähigkeit voraus, dass auch zu hören und zu verstehen, was Gott denn uns zu sagen hat. Die Konfirmanden haben immer wieder gefragt. Dann auch die Frage, redet er nicht nur damals, also im Alten Testament, wo wir das ja noch irgendwie für möglich halten, sondern wie ist es eigentlich heute? Redet Gott auch heute noch? Und wenn er redet, wie redet er denn? Kann man ihn akustisch irgendwie hören oder gibt es geheimnisvolle Kodierungen, auf die wir zu achten haben, wie redet Gott heute zu uns? Man mag da vielleicht darüber lächeln, über solche Fragen, aber tatsächlich sind das keine Kinderfragen und keine Fragen für Anfänger, sondern darum geht es im Leben vieler, auch erwachsener Gläubiger, dass sie immer wieder an diesem Punkt stehen und fragen, wie kann ich das Reden Gottes in meinem Leben verstehen? Wo müsste ich hinhören? Wo müsste ich darauf achten, wenn er zu mir spricht? Redet er heute noch? Kann ich ihn hören und verstehen? Oder ist es nur etwas für besonders Eingeweihte, dass sie seine Reden hören? Also wie war das bei Abraham? Wie müsste man sich das vorstellen? Wie klingt das? War das in Hebräisch? Und wenn das in Hebräisch war, würde er heute in einer für uns verständlichen Sprache sprechen? Oder ganz naiv gefragt, ist es eher wie ein Dröhnen, wie ein Donnerhall, wie eine Posaune, die ja auch manchmal in der Bibel erwähnt wird? Und dann sagt Jesus einen erstaunlichen Satz, nämlich, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir. Also Jesus sagt das mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Meine Schafe hören meine Stimme. Und offensichtlich meint er ja, meine Schafe wissen auch, wann meine Stimme zu hören ist und wie und wo meine Stimme zu hören ist. Dass es nichts zutiefst Rätselhaftes ist, sondern dass seine Schafe es gelernt haben, auf seine Stimme, auf sein Reden ganz eindeutig zu hören, selbst wenn es geheimnisvoll bleibt. Denn davon gehe ich auch aus, dass sie nicht jeden Morgen eine klare, deutliche Stimme vom Himmel hören. So als würde da jemand an der Tür stehen und zu ihnen reden oder rufen, sondern dass sie keine Stimme hören und trotzdem sagen können, wir hören seine Stimme. Wir gehören zu denen, die das gelernt haben, auf sein Reden zu achten. Und das müssen wir immer wieder sehen, auch in Matthäus 11, wenn Jesus sagt in Vers 25, wenn es von ihm heißt, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Und jetzt kommt diese typische Formulierung der Bibel, was in keines Menschen Ohr gekommen ist. Da wird es also schon sehr, sehr deutlich gesagt, es ist nicht ein phonetisches Hören, ein akustisches Hören, sondern was in keines Menschen Ohr gekommen ist, das hast du den Unmündigen offenbart. Es gibt also ein Reden Gottes, ein Reden Jesu, das auf eine andere Weise geschieht als das, was wir möglicherweise erwarten würden. Auch Paulus bestätigt das in Römer 16 etwa. Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, es geht hier nicht um irgendwelche banalen Dinge, die er mit uns zu verhandeln und zu klären hätte, sondern es geht um Geheimnisse, die seit ewigen Zeiten verschwiegen waren, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Da sehen wir schon etwas von diesem geheimnisvollen Reden, wenn er sagt, auf der einen Seite, es ist durch die Schriften der Propheten kundgemacht, nach dem Befehl des ewigen Gottes, aber es muss durch den Gehorsam des Glaubens noch aufgerichtet werden. Ohne Glauben, ohne Gehorsam des Glaubens geht das nicht. Und da müssen wir ein wenig genauer hinsehen, denn wenn wir vom Gehorsam des Glaubens hören, dann denken wir vielleicht zunächst, ja eben, Gehorsam. Stramm stehen und tun, was dir gesagt wird. Aber das ist ja gar nicht gemeint. Das ist nur im Deutschen so sonderbar, dass wir unter Gehorsam immer dieses Strammstehen verstehen. Jetzt hätte ich fast gesagt, Führer, Befehl, wir folgen dir. Das war ja dieses Strammstehen, dieses Verrückte, wir machen alles, was uns gesagt wird. Das ist ja gerade nicht gemeint. Sondern wenn die Bibel von Gehorsam spricht, dann ahnen wir das noch im Klang dieses Wortes. Es geht nicht um Strammstehen und blind irgendetwas zu tun, sondern es geht um das Hören, Gehorsam. Da steckt das Wort Hören drin. Und der Gehorsam in der Bibel ist etwas anderes als dieser knechtische Gehorsam, den wir vielleicht irgendwo einmal gelernt haben. Ich weiß noch von meinen Lehrern in der Grundschulzeit, da mussten wir doch gehorsam sein, da mussten wir stramm stehen. Und wenn ich stramm stand, der kriegt ein paar gelangt. So einfach war das. Da habe ich das noch gelernt, wie das war. In den 60er Jahren war das noch so. Sondern den Gehorsam des Glaubens ist ein anderer Gehorsam als der Gehorsam der Knechtschaft oder des Befehls. Ich habe die Gabe und die Fähigkeit des Hörens. Das ist Gehorsam. Ich kann ihn hören. Ich habe gelernt, seine Stimme zu hören und zu verstehen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und wir ergänzen automatisch, und sie kennen mich. Sie verstehen, was ich ihnen sage. Und genau das sagt Paulus mit diesem schönen Begriff, Römer 16, Vers 26, durch den Gehorsam, durch das Hören können des Glaubens oder das Hören im Glauben. Auch im Kolosserbrief noch einmal, das scheint Paulus ein ganz, ganz entscheidender Vorgang zu sein, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Man kann das im Deutschen noch ein wenig nachvollziehen, wie sich Paulus fast überschlägt in seinen Formulierungen, obwohl er so nüchtern normalerweise ist. Aber dass er ein Wort an das andere knüpft, um diesen herrlichen Reichtum auch zu formulieren, der nun offenbart ist, seinen Heiligen. Und eins möchte ich noch nennen, noch einmal von Paulus, 1. Korinther 2, Vers 6, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, Jesaja 64, Vers 3, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist eine zweite Spur. Eben haben wir gesehen, denen, die glauben, die also die Fähigkeit des Hörens haben, und jetzt noch eine zweite Ebene, nämlich denen, die ihn lieben. Nicht denen, die Angst vor ihm haben, nicht denen, die sich von ihm getrieben sehen, die in Furcht vor ihm leben, in dieser negativen Furcht, sondern denen, die in ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und da ist die Verbindung zwischen ihm und uns, zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Tochter, zwischen Vater und Kind. Der Geist, der in uns ist, und der Geist, der zugleich in ihm ist und der alles erforscht. Der ihn erforscht in der Tiefe seines Wesens, seiner Gottheit, und der zugleich mich erforscht. Und der mein Inneres mit seinem Inneren verbindet. Das ist etwas, was es nirgends sonst gibt. Solch eine intensive innere Verbindung zwischen ihm und mir, die nur durch den Heiligen Geist geschieht. Und jetzt eben Kindschaft da ist, eine Verbindung da ist, die nicht mehr aufhören kann, die nicht mehr enden kann. Ich bin mit ihm verbunden, sein Geist in mir. Und dadurch ist er in mir. Bei Jesaja heißt es in Kapitel 50, Vers 4 folgende: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Hünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Das ist auf den Gottesknecht bezogen, also auf Jesus bezogen. Das ist zugleich auf uns zu beziehen, denn wir haben denselben Geist in uns. Und so geht es weiter in der Bibel. Immer wieder wird das betont. Manchmal mit einem anderen Bild im Epheserbrief, da formuliert es Paulus nicht so sehr in Bezug auf das Ohr und das Hören, sondern eher auf das Sehen, wenn er sagt, er gebe euch erleuchtete Augen des Verständnisses. Das heißt, dass wir ihn verstehen können. Dafür brauchen wir besondere Augen, dafür brauchen wir besondere Ohren. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn wir dann im Hebräerbrief lesen, ganz am Anfang, nachdem Gott Vorzeiten, das heißt früher, also in den Jahrhunderten des Alten Bundes, vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das muss man allen sagen, die eher den Eindruck haben, dass man das Wort Gottes suchen müsste. Dass man das ja nirgends erleben, erfahren, hören kann, dass Gott tatsächlich auch redet, für die ist dieses Wort gedacht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach, das heißt häufig, oft, eigentlich können wir sagen, durch die ganze Bibel hindurch, zumindest durch das ganze Alte Testament, zunächst hindurch vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat. Da haben wir diese ganzen verschiedenen Arten seines Redens, die verschiedenen Führungen in seinem Volk und von einzelnen Gestalten, durch Erfahrungen, durch Erkenntnisse, durch auch tiefe Erfahrungen, in denen Gott zu seinen Gestalten, zu seinen Männern und Frauen, zu seinem Volk geredet hat. Die Geschichtsbücher haben wir, also angefangen von der Tora und Josua und Richter und dann die anderen folgenden Bücher, die Propheten, die Psalmen natürlich, die Weisheit. Und dann geht es weiter, so hat er zuletzt geredet durch den Sohn. Da könnten wir jetzt die verschiedenen Arten seines Redens sehen, durch die Gleichnisse, die ja manchmal auch sehr geheimnisvoll sind, durch die klaren Sätze der Bergpredigt, durch klare Ermahnungen, durch Zurechtweisung, durch Trost, durch freundliches Reden mit den Verlorenen, mit den Sündern. So deutlich, wie er in der Bibel im Alten und im Neuen Testament redet, die Evangelien natürlich, die Briefe der Apostel, die Offenbarungen des Johannes, lauter Wort Gottes. Sodass wir eigentlich sagen müssten, wir haben es richtig gut mit diesen vielen Offenbarungen. Wir haben einen reinen Luxus, wenn wir nach dem Wort Gottes suchen, nach dem Reden Gottes suchen in unserem Leben, dann würden wir hier schon nicht mehr zu einem Ende kommen. Allein das zu sehen und das zu hören. Und wir müssten das noch einmal sehen, wenn wir das parallel legen zu diesem Psalm 143. All diese Schriften hatte David nicht. Wir sagen das oder hören das ja manchmal, ja, wenn ich so hätte leben dürfen wie David oder wie die Jünger Jesu, wenn ich dabei gewesen wäre und gesehen hätte und gehört hätte, mit ihm hätte reden können, dann müssen wir sagen, ja, du kannst doch mit ihm reden. Und du hast doch viel mehr, als selbst die Jünger gehabt haben. Die hatten keine Bibel im Regal stehen. Die wussten, dass in der Synagoge oder im Tempel die Tora und die Schriften liegen, aber da konnte man dann nicht einfach hineingehen wie in eine Bibliothek und sagen, ich möchte gern mal den Propheten Hosea ausleihen und mir nach Hause nehmen und das da in aller Ruhe mal lesen oder den Jesaja mir mal vornehmen. Das ging nicht. Die konnten nicht einfach die Bibel lesen, wie wir es heute tun, sondern all diese Schriften waren natürlich auch heilige Schriften und sie waren verwahrt und sie wurden sehr gezielt auch gelesen an bestimmten Tagen. All das kannte auch David nicht. Die Samuelbücher, das war ja seine Geschichte. Die Königsbücher kamen erst nach ihm. Die Chronikbücher wurden, soweit wir es wissen, von Nehemia zusammengestellt, also erst nach dem Exil, nach der babylonischen Gefangenschaft und viele andere Bücher der Bibel. Psalmen, ein großer Teil stammt ja von David. Er konnte also nicht einfach nachlesen. Das, was er hatte, das war die Tora, das war das Gesetz und das waren möglicherweise Josua und Richter, vielleicht noch die Geschichte seiner Familie, Ruth natürlich. Und da verlief sich das langsam. Wer hat es denn jetzt gut? Wenn wir uns mit David und seinem Leben vergleichen, wie verlief sich das langsam? Wer hat es denn jetzt gut? Wenn wir uns mit David und seinem Leben vergleichen, wir haben es gut. Und wir verstehen das, wie David gerungen hat um das Wort, um das Reden Gottes, wie er darauf angewiesen war in seiner Suche nach dem richtigen Weg. Wenn er sagt, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Und dann kommt ja diese Losung, lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Weil ich keine Bibel habe zum Nachlesen, weil ich nicht dieses klare Wort habe und da ist kein Nathan, der permanent anwesend ist und sagt, wo es lang geht oder Samuel oder irgendjemand anders. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich, ich setze meine ganze Zuversicht auf dich. Du bist meine Zuflucht. Man kann das sehr unterschiedlich übersetzen, was hier geschrieben ist. Aber wir verstehen, David in seiner Verzweiflung, in dieser Unklarheit, in der er ständig lebte, wie sollte sein Weg weitergehen? Wie soll er wissen, wie es Gott gedacht hat mit seinem Weg? Wir haben Bibeln. Wir haben die ganze Heilige Schrift. Und wie wird sie manchmal einfach so liegen gelassen, als wäre es ein altes Buch, das uns nicht zu sagen hat. Wir haben das ganze Wort Gottes, können selber darin nachlesen, können studieren. Wir haben Hunderte und Tausende von Büchern, ist auch viel Schrott dabei, das wissen wir. Manches lohnt sich nicht zu lesen. Und wir haben geniale Auslegungen dazu. Tief gründliche und geistliche Auslegungen. Und wir dürfen frei und ohne Wächter in einen Gottesdienst gehen. Wir leben in der Gemeinschaft von Gläubigen, von Menschen, die den Heiligen Geist haben. Das sind ja nicht nur die Pastoren und Prediger, sondern die Gemeinde. Die Gemeinde ist da. Und in jedem kleinen Kaff in unserem Land gibt es ein paar Christen, gibt es eine Kirche, gibt es eine Gemeinschaft, gibt es Menschen, die in seinem Namen zusammenkommen. Und wo es keine gibt, da haben wir inzwischen einen Livestream. Also nicht nur wir hier, sondern viele andere, die genau dasselbe auch tun inzwischen. Wir haben ein Überangebot am Wort Gottes. Kann man fast gar nicht sagen, Überangebot. Aber irgendwie scheint es doch zu sein. An Mose, an Propheten, an Psalmen, an Lehre. Zumindest wird keiner sagen können in unserem Land, wir haben davon nichts gewusst. Das wird kaum einer sagen können. Wir haben das noch nie gehört. Wir haben es vielleicht schwach gehört. Wir haben es vielleicht wenig überzeugend gehört. Das gibt es auch. Aber wir haben es gehört. Und wir haben dann noch viel, viel mehr. Wir haben Kassetten, jedenfalls die Älteren, die kennen noch diese kleinen Kassetten mit diesen Drehscheiben da drin. Die Jüngeren, die kennen das kaum noch. Wir haben CDs, wir haben Evangeliumsrundfunk, wir haben Bibel-TV, wir haben Bücher ohne Ende. Wenn Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, dann können wir nur sagen, wir leben im Schlaraffenland, was geistliches Leben oder zumindest die geistlichen Möglichkeiten angeht. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Mir gefällt dieses Wort sehr, sehr gut und ich halte es für sehr wichtig, denn das Wort unter uns wohnen zu lassen, heißt ja nicht, lasst es irgendwo im Regal stehen oder irgendwo am Rande liegen, sondern das Wort Gottes soll unter uns und mit uns leben. Ja, wir brauchen keinen Hund. Ich weiß, manche haben auch einen Hund oder Katzen oder Meerschweinchen oder was auch immer und freuen sich dran, dass sie nicht allein sind, dass noch ein lebendiges Wesen ist. Aber wenn ein lebendiges Wesen bei uns anwesend sein sollte, dann weder Hund noch Katze noch Meerschweinchen. Das ist ein bisschen banal gesagt, ich weiß. Aber dass wir das verstehen, was Paulus meint, ein lebendiges Wesen wohnt unter uns. Das Wort Gottes ist nicht nur Schrift. Das Wort Gottes besteht nicht nur in Buchstaben. Nicht nur in einem Buch, das wir aufklappen und wieder zuklappen können, sondern das Wort Gottes besteht als ein lebendiges Wesen, das mit uns lebt. Und zwar nicht als Gast, nicht im Gästezimmer, sondern dass unser ganzes Leben davon erfüllt ist. Reichlich wohnen unter euch, sagt Paulus. Was ist das gut, dass wir so etwas haben, dass dieses Wort lebendig ist? Als ein lebendiges Wesen, und zwar nicht nur als ein Wesen am Rande, sondern in der Mitte unseres Lebens. Dieses lebendige Wort gestaltet unser Leben, gibt den Geist in unserer Wohnung, in unserem Haus, in unserer Familie. Darum geht es, darum soll es unter uns wohnen, einen Platz haben im Haus, in der Wohnung, wie ein lebender Mitbewohner in einer echten Wohngemeinschaft. Und wir haben obendrein den Geist, der in alle Wahrheit führt. Das hatte ich schon gesagt, er ist in mir und ich in ihm. Näher geht es nicht mehr. Noch enger kann diese Beziehung eigentlich nicht werden. Und wenn wir dann fragen, wo in mir ist er denn, wenn das so beschrieben wird? Da geht es ja nicht um eine körperliche Anwesenheit, sondern er ist in meinem Sinn. Er ist in meinem Geist, in meinem Gemüt, in meinem Gedanken, in meinem Herzen, in meiner Seele. Er ist in dem, was eigentlich meine Person ausmacht. Da ist er gegenwärtig. Und da wirkt er auf seine Weise. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges und für Sie vermutlich auch. Nämlich, er wirkt nicht allein in meinem Verstand. Da wirkt er Gott sei Dank auch, dass mein Verstand ein bisschen klüger wird, ein bisschen besser was erkennen kann und lernt. Aber dass er auch in Herz und Sinn, in Gemüt und in Gedanken und in der Tiefe meiner Seele ist und dort wirksam ist. Das heißt, selbst da, wo ich nicht denke, wirkt er auf seine Weise. Und ich würde mich fast ein wenig versteigen, wenn ich sage, sogar wo ich gerade nicht mehr denke, da wirkt er besonders. Wo ich ihn nicht störe bei seinem Wirken, durch meine tausend Gedanken und Fragen und Zweifel und Unsicherheiten, sondern wo ich einfach in seiner Gegenwart bin, da wirkt er ebenfalls in mir. Das erfahren wir zum Beispiel, wenn es im Buch Hiob heißt, im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett. Das heißt, wenn wir schlafen, dann schlafen nicht wir, sondern das Einzige, was schläft, ist unser Verstand. Also wir denken nicht mehr, wenn wir schlafen. Alles andere ist hellwach. Das Unterbewusstsein, die Seele, die Sinne sind hellwach. Das Gemüt hellwach. Nur unsere Gedanken kommen endlich zur Ruhe. Unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Unklarheiten, die kommen da zur Ruhe. Und dann kann genau das geschehen im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und heißt weiter und schreckt sie auf und warnt sie. Das ist nicht unbedingt so negativ gemeint, dass da alles Bedrohliche auftaucht, sondern dass er uns da erreicht, dass er uns auch ermahnt, dass er uns zurechtbringt, dass er etwas an uns tut. Nämlich im Schlaf, im Traum, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie. Seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Das ist wirklich ernst gemeint. Seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Was nicht heißt, dass wir unseren Verstand nicht mehr gebrauchen würden, aber dass wir wissen, es kommt nicht allein auf unseren Verstand und nicht allein auf unser Verstehen an. Es kommt darauf an, dass er in unserem Sinn, in unserem Herzen, in unserem Gemüt, in der Tiefe unserer Seele ist und auf diese Weise wirkt. Und am besten dann, wenn wir ihn nicht stören. Vielleicht geht es Ihnen da anders, aber ich habe den Eindruck, dass durch die vielen Gedanken, die wir haben, durch das viele Grübeln und Rätseln und was wir alles nicht verstehen, aber so gerne verstehen möchten, dass wir uns da eher selbst behindern und dass wir ihn vor allem behindern. Dass er auf seine Weise in uns wirkt. Natürlich nur, wenn wir uns auch mit seinem Wort beschäftigen. Ja, wenn Sie am Abend noch irgendeinen Schrott anschauen im Fernsehen, das haben wir ja schon manchmal gesehen bedacht, wenn wir uns am Abend noch einen heftigen Streit liefern in der Familie, dann geht das auch mit hinein in die Nacht. Vielleicht erschrecken wir dann auch über uns selber in der Nacht, aber da ist dann alles, was in uns ist, gebunden an diese sonderbaren Streitigkeiten, Spannungen. Gut wäre es, wenn wir den Tag nicht nur beginnen in seiner Gegenwart, sondern wenn wir einen Tag auch beschließen in seiner Gegenwart und noch einmal uns frei machen von allem, was falsch und schräg und faul war an einem Tag. Und Frieden finden am Abend und Dinge bereinigen am Abend und so hineingehen auch in den Schlaf mit einem guten Wort, mit einem Lied, mit was auch immer, was ihnen hilft und was sie auferbaut im Glauben und dann in den Schlaf zu gehen und zu wissen und jetzt hat er freie Bahn in der Tiefe meiner Seele und kann das tun, was er sich vorgenommen hat. Manches wird uns rätselhaft bleiben, wir werden nicht alles verstehen, aber grundsätzlich dürfen wir sagen, tatsächlich, wir haben fast ein Überangebot am Reden Gottes in unserem Leben. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wir müssen es neu lernen, hinzuhören auf sein Wort. Dann sind da auch noch andere, die zu uns reden, in der Gemeinde. Wie oft sind das geistliche Menschen, die uns auch etwas zu sagen haben? Wie oft habe ich das erlebt, dass jemand in der Gemeinde zu mir etwas Entscheidendes gesagt hat, was mein Leben wirklich grundlegend verändert hat? Eine ganz wichtige Entscheidung ausgelöst hat, einen ganz neuen Weg möglich gemacht hat. Es mag manchmal nicht alles richtig sein, was andere auch in der Gemeinde sagen. Es muss alles geprüft werden und bestätigt werden. Aber jeder geistliche Mensch, unabhängig von seiner Intelligenz oder Klugheit, aber jeder geistliche Mensch kann mir zu einem Boten Gottes werden. Und dann will ich hören. Das habe ich einige Male erlebt, dass Menschen, die ich ihrer Gesamthaltung, die ich von ihrer Klugheit, von ihrem Wissen oder Ähnlichem her gar nicht so sehr wahrgenommen habe, sondern eher nur am Rande sie gesehen habe, die dann plötzlich mir buchstäblich im Weg stehen und mir etwas gesagt haben. Und ich habe gewusst, und das muss ich jetzt hören, was der oder die mir sagt. Darauf muss ich achten, und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das heißt, er redet auch in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Er redet in der Bibel, er redet durch sein Wort, er redet in meinem Leben, er redet in meinem Herzen, er redet da, wo ich das gar nicht wahrnehme, und er redet auch durch die Menschen in meiner Umgebung. Und er redet in der Regel nicht mit einer hörbaren Stimme. Für mich ist viel wichtiger, dass er weiß, wie er mit mir reden muss, dass er meine Sprache spricht, dass er weiß, wie er mich erreichen kann und wie er mit mir reden muss. Wenn es heißt im Psalm 139, du verstehst meine Gedanken von Ferne, du weißt, wie ich ticke, du weißt, ob ich eine freundliche Ermutigung brauche, ob ich einen Menschen brauche, der mir einen Rat gibt oder einen Hinweis oder mich in meiner Orientierung hilft. Du weißt aber auch, wenn ich vielleicht einmal mit einem Holzhammer brauche, einen Tritt gegen Schienbein. Er weiß, welche Sprache ich brauche, und ein anderer braucht eine komplett andere Sprache. Das ist etwas für mich ganz Wesentliches, dass ich nicht unbedingt alles wissen muss, wie er redet, dass ich auch nicht alles hören muss, aber dass ich weiß, er redet in meinem Leben und er weiß, welche Sprache ich verstehe. Und dass er mich erreichen will. Also ich muss nicht ihn anbetteln, dass er zu mir redet. Ich muss nicht unbedingt permanent suchen nach seinem Wort, sondern ich darf auch sagen, er wird mich finden, weil er mich finden will. Weil er sich das vorgenommen hat. Du verstehst meine Gedanken von Ferne und er geht mir nach. Dass er schon immer zu uns geredet hat, weil er diese Beziehung zu uns will. Nicht wir suchen ihn. Manchmal tun wir es auch. Aber in der Regel sucht er mich. Und er findet mich. Und dann ist es für mich immer wieder überraschend, wie klar und deutlich er redet. Weil er weiß, wie er mit uns, mit mir reden muss und die Sprache und den Ton findet, den ich verstehe und den ich brauche. Das ist geheimnisvoll und zugleich etwas ganz Reales. Die Frage bleibt natürlich, ob ich ihn hören will. Ob ich ihn hören will. Wenn Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Das ist ein wunderschönes Bild. Wenn es auch in der Übersetzung ein bisschen irreführend ist, denn es geht hier nicht um einen Hühnerhof, wenn von der Henne die Rede ist mit ihren Küken, sondern hier ist dieses unglaublich zarte Bild gemeint von einer Vogelmutter, die ihre Jungen unter ihren Flügeln sammelt. Wir können auch das Bild nehmen vom Adler, der seine Flügel über uns breitet. Aber in jedem Fall die Vogelmutter, ob Adler oder irgendein anderes Federvieh, in jedem Fall das Bild ist eindeutig, nämlich, dass sich die Jungen unter den Flügeln der Mutter versammeln dürfen und versammeln wollen. Und so, sagt Jesus, so habe ich euch versammeln wollen. So gehe ich euch nach, so komme ich zu euch, so rede ich zu euch. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Kann man sich darauf verlassen, dass er redet? Damit möchte ich gerne schließen. Kann ich mich auf ihn verlassen? Das ist nicht einfach nur der Zweifel, ob auf ihn Verlass ist, sondern bei manchen ist es auch die Frage, warum sollte er noch mit mir einen weiteren Versuch machen? Warum sollte er mir treu sein? Wir sind es ja gewohnt, dass Treue immer auf Gegenseitigkeit beruht. Und wie oft sind wir eben nicht treu gewesen? Haben nicht nach ihm gefragt, waren oberflächlich, waren zu sehr mit uns selbst beschäftigt, haben unsere Bibellese, unsere stille Zeit, unser Gebet, die Gemeinschaft mit anderen vernachlässigt, haben unsere eigenen Wege gewählt. Warum sollte er mir treu sein? Warum sollte er noch immer mit mir reden? Manche sagen ja auch, Gott schweigt. Warum sollte er reden? Weil er anders ist. Weil er prinzipiell treu ist. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Sind wir untreu, so ist er treu. Über diese Frage habe ich in diesen Tagen mit einem Mann gesprochen, der ganz kurz vor seiner Hochzeit ist, kommt nicht aus der Gemeinde, also Sie müssen dann nicht an irgendjemanden denken, der gerade zufällig heiraten will, sondern jemand, der in großer Entfernung lebt und der vor dieser Frage steht, wie geht unser Leben dann weiter, wo sollen wir leben, wo werde ich arbeiten, in welche Gemeinde sollen wir gehen, stehe ich überhaupt an der richtigen Stelle in meinem Schuldienst, ist Lehrer von Beruf. Und so ganz vor der Eheschließung sind das 1000 Fragen und er will gerne alles richtig machen. So perfektionistisch. Möchte alles geklärt haben, am besten schon vorher geklärt haben und kann keine klare Entscheidung treffen, weil eben nicht so richtig klar wird für ihn. Das ist anstrengend. Ich habe ihm gesagt, Abraham wusste auch nicht, wo er hin soll. Abraham wusste nur, dass er gehen muss. Aber wohin er gehen soll, Nord, Süd, Ost, West, wusste er zunächst nicht. Er hatte nur den Auftrag, geh. Und dann musste er gehen und er wusste nicht, wohin. Aber er musste sich darauf verlassen, dass Gott ihn seinen Weg führt. Wir wissen nicht, wohin es geht. Auch nach diesem Abend wissen wir nicht, wohin es geht. Wie unser Weg weitergeht, was morgen sein wird, wissen wir alles nicht. Wir wissen nur in Anführungszeichen, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben, sind wir in seiner Spur. Und es kann nicht sein, dass er uns in die Irre führt. Das ist ein Kernsatz in meinem Leben. Es kann nicht, ich weiß nicht, wohin manches geht. Ich weiß nicht, was alles noch passieren wird, aber ich weiß das eine. Solange ich in seiner Gegenwart bin, wird er mich nie in die Irre führen. Das ist unmöglich. Das macht er nicht, fast würde ich sagen, das kann er nicht. Er kann mich nicht in die Irre führen. Sie kennen das von diesem Lied. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott ist hart. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Er führt mich nicht in die Irre. Und das ist mein Morgenglanz der Ewigkeit. dass ich in dieser verrückten Welt leben darf und leben kann und meinen Weg gehen darf und vieles nicht weiß, nicht einmal mich selbst in allem durchschaue und verstehe, aber weiß, ich bin mit ihm verbunden. Ich bin an seiner Hand. Und solange ich in seiner Gegenwart bin, solange kann ich nicht in die Irre gehen, sondern darf mutig und entschlossen weitergehen, selbst wenn ich nicht weiß, wohin es genau geht. Aber ich darf weitergehen, solange wir früh am Morgen seine Gnade, seine Gegenwart und sein Wort suchen. Das ist die Losung für morgen. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dein Wort haben in vielfacher Gestalt. Wir werden in diesem ganzen Leben ja nicht fertig mit diesem Wort, mit diesem Vielerlei deines Redens. Wir können nur immer wieder neu unsere Ohren aufsperren, unsere Herzen weit machen und sagen, wir wollen gerne hören auf das, wir wollen gehorsam sein, wir wollen diese besondere Fähigkeit, dass wir dich hören können, auch annehmen und damit leben und dir von ganzem Herzen danken, dass du dein lebendiges Wort jeden Tag neu über unserem Leben aussprichst. Dass dieses Wort das schafft, was wir selber nicht schaffen. Dass es ein Wort des Schöpfers ist. Dass es uns lebendig macht. Dass es trägt. Dass es voranbringt. Dass es Neues schafft. Und wir danken dir, dass wir mit diesem Wort fröhlich und getrost weitergehen dürfen auf unserem Weg und wollen gerne hören auf das, was du uns sagst. Danke, lieber Herr, dass du selbst lebendig bist in uns und dich an uns gebunden hast und dein Wort jeden Tag neu hineinsprichst in unser Leben. Wir wollen dich darüber ehren und von ganzem Herzen danken.